Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes grüße ich Sie heute aus der Gemeinschaft hier in Ratzeburg. Ich bete mit uns. Unser Vater im Himmel, vielen Dank, dass wir Ostern feiern können, obwohl wir gar nicht so richtig miteinander feiern können. Aber deine Wirklichkeit ist für uns da. Du bist für uns da. Darüber freuen wir uns und wir bitten dich, dass wir jetzt auch entdecken können, was du uns heute zu sagen hast. Amen. Das ist ja wirklich etwas Seltsames, in der Zeit des eingeschränkten sozialen Miteinanders zu feiern. Ostern. Wir müssen ja Rücksicht nehmen, dass die Ausbreitung des Coronavirus nicht übermäßig geschieht. Deshalb können wir uns nicht treffen. Eigentlich gehört das dazu, zu so einer Osterfeier. Es könnte auch sein, dass uns gar nicht nach Feiern zumute ist, je nachdem, wie wir von den Maßnahmen betroffen sind, was uns in unserem Leben ohnehin gerade bewegt und wie sehr es uns schmerzt, dass alles so seltsam ist. Ich lade ein, Ostern zu feiern. Nun scheint der Ton in unserer Gesellschaft, eigentlich auch in unserer ganzen Welt, ungewohnt nahe gekommen zu sein. Mit dem Coronavirus. Das Thema Tod ist an sich ständig gegenwärtig. Zu allen Zeiten sterben an allen Orten Menschen. Das ist grundsätzlich so. Wir haben es allerdings in unserer Gesellschaft, auch in anderen ja, aber in unserer Gesellschaft besonders geschafft, den Tod aus dem täglichen Leben einigermaßen zu verdrängen. Er begegnet uns, und wie es scheint, dann umso härter, dort, wo in unserem näheren Umkreis dem Leben von Menschen ein Ende gesetzt wird. Ansonsten befassen wir uns lieber nicht damit. Und nun, wo man weiß, dass es viele Risikopatienten gibt, für die so ein ansonsten relativ normales Virus tödlich sein kann, nun muss jeder Rücksicht darauf nehmen, dass unser Leben endlich ist, dass es zu Ende sein kann mit uns. Das ist für die direkt Betroffenen äußerst unangenehm. Dass die Zerbrechlichkeit unseres Lebens einer ganzen Gesellschaft nochmal wieder vor Augen gestellt wird, könnte uns allen aber dazu helfen, sinnvoller über den Tod nachzudenken als bisher. Die einen möchten ja lieber gar nicht über den Tod sprechen. So, als ob er schneller kommt, wenn man ihn in den Mund nimmt. Andererseits wurde der Tod in der sogenannten Todesforschung in der Vergangenheit mitunter sogar für unwirklich erklärt. Es gäbe ihn gar nicht. Oder als wäre er nicht so schlimm. Man bräuchte also keine Angst vor ihm haben. Das gelingt ja dann nicht mehr, wenn man ihn direkt vor Augen hat. Wenn man sich unwiderruflich damit auseinandersetzen muss, dass der Tod das Ende aller menschlichen Möglichkeiten bedeutet. Der Tod ist das Ende des Lebens, las ich neulich. Der Tod ist das Ende des Lebens. Daran kommen wir nicht vorbei, auch wenn wir uns ein ganzes Leben lang dagegen wehren sollten. Nun lesen wir in der Bibel, dass die menschliche Existenz mit dem Tod in dieser Welt nicht zu Ende ist. Für niemanden. Wir erfahren dort, dass der Tod auch nicht bedeutet, dass unser Dasein einfach ausgelöscht wird, auch wenn viele das behaupten. Alle Menschen werden von den Toten auferweckt werden. Das gehört zum Osterfest. Dann werden wir vor unserem Schöpfer stehen und Verantwortung für unser Leben übernehmen. Ob wir das wollen oder nicht. Ob wir darauf vorbereitet sind oder nicht. Und es gibt dabei die Möglichkeit, die Ewigkeit in der Nähe des liebenden Schöpfers, in der unmittelbaren Nähe des liebenden Schöpfers zu erleben. Und deshalb feiern wir Ostern. Und deshalb feiern wir auch Ostern, wenn das Feiern gar nicht so richtig möglich ist. Im für heute vorgesehenen Bibeltext schreibt der Missionar Paulus davon, dass es möglich ist, die Angst vor dem Tod zu überwinden, ohne dabei die Wirklichkeit außer Acht zu lassen. Sondern gerade, indem man die von Gott geschaffene Wirklichkeit voll in den Blick und in sein Leben nimmt. Denn Gott, das Leben in Person, hat sich mit dem Tod für uns Menschen nicht abgefunden. Die Predigt trägt deshalb den Titel »Das Leben besiegt den Tod«. Das Leben besiegt den Tod. Wir lesen aus dem 1. Korintherbrief im Kapitel 15, die Verse 19 bis 28. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in der für ihn bestimmten Ordnung, als Erstling Christus, danach die, die Christus angehören, wenn er kommen wird. Danach das Ende, wenn er das Reich Gott, dem Vater, übergeben wird, nachdem er vernichtet hat alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt. Denn er muss herrschen, bis Gott alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Denn alles hat er unter seine Füße getan. Das sind Psalmzitate. Wenn es aber heißt, alles sei ihm unterworfen, so ist offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn aber alles ihm untertan sein wird, dann wird auch der Sohn selbst untertan sein, dem, der ihm alles unterworfen hat, auf dass Gott sei alles in allem. Wie Gott in unserem Leben den Tod besiegt und wie wir damit heute leben können, gucken wir uns in zwei Abschnitten an. Erstens, das Leben ist schon im Gange. Zweitens, der Tod ist schon besiegt. Das Leben ist schon im Gange. Das Denken in unserem Land, in unserer Zeit, hat die Frage nach einem Leben nach dem Tod weitgehend verdrängt. Recht hat man, wenn gesagt wird, es ist wichtig, im Hier und Jetzt zu leben und nicht in der Vergangenheit zu hängen oder in Zukunftsträumen wie in Luftblasen. Völlig richtig. Nur, wie lebt man am besten im Hier und Jetzt? Vor der Corona-Krise war es die Bewegung gegen den Klimawandel, die uns gezeigt hat, Leute, wir können nicht heute leben, als bräuchten wir morgen die Welt nicht mehr. Wir müssen vorausschauend leben, daran denken und eben gerade danach leben, welche Folgen unser Lebensstil für unsere Zukunft hat und für die unserer Nachkommen. Jetzt sind wir gerade damit beschäftigt, nicht Spuren in Form von Viren im Leben anderer Menschen zu hinterlassen, die für sie dann zu echten Problemen führen können. Wir merken, ein Leben ohne Blick für die Zukunft, für die Folgen, für das, was kommt, ist also kurzsichtig und fatal. Genauso leben wir immer auf dem Hintergrund dessen, was in unserem Leben und in unserer Welt bisher schon passiert ist. Wir wissen, dass das, was wir im Blick auf Fortschritt in jeder Hinsicht auch immer so gerne genießen, dass das auch wichtig ist im Blick auf negative Entwicklungen, die immer wieder geschehen und Menschen oder ganze Völker in den Abgrund ziehen können. Wir leben immer auf dem Fundament unserer Vergangenheit, mit der Perspektive unserer Zukunft. Wo wir das vergessen, läuft unser Leben eben nicht in höhere Sphären, sondern den Bach runter. So verhält es sich auch mit dem Thema Tod. oder vielmehr mit dem Blick auf das, was nach dem Tod kommt. Wenn du in dieser Welt mit Jesus Christus rechnen willst, schreibt Paulus, der gehört zu den bemitleidenswertesten Menschen von allen. Das schreibt er an Christen. Wir können offensichtlich auch vergessen, dass es gar nicht vor allem um diese Welt geht. Auch wenn unser Leben jetzt hier stattfindet. Und wir auch bewusst jetzt und hier leben sollen. Aber unser Leben läuft darauf zu, in dieser Welt ein Ende zu finden. Und darin sind alle Menschen gleich. Keiner kommt daran vorbei. Gott hat uns nicht nur für diese Zeit geschaffen, nicht nur für diese Welt. Er will in Ewigkeit mit uns leben. Und Ewigkeit bedeutet nicht nur Unsterblichkeit oder Zeitlosigkeit, also Unendlichkeit. Unsterblichkeit ist ja die alte Sehnsucht des Menschen. Das ist aber noch kein ewiges Leben. Ewiges Leben ist Gemeinschaft mit dem liebenden Gott. Mit dem Gott, der das Leben ist in Person. Und Gott hat dem Tod seiner Menschen ein Ende gesetzt. Wir werden alle sterben, abtreten sozusagen aus dieser Welt. Aber dann treten wir an bei unserem Schöpfer. Das kann man leugnen. Man kann darüber lachen. Man kann auch daran vorbeileben. Ändern wird es niemand, schreibt Paulus. Denn Jesus Christus ist ja schon der Erste, der von den Toten auferweckt wurde. Der ist ja schon durch. Die Auferstehung der Toten hat schon begonnen. Das Leben ist also schon im Gange, weil er mit Christus ja das Leben hervorgebracht hat. Christus ist schon ins neue Leben, in dieses Ewige, in die Ewigkeit hin auferstanden. Und zwar als der Erste. Und dieses Wort Erstling kommt aus der Landwirtschaft, damals beim Volk Israel. Die ersten Früchte, die deutlich machen, Mensch, wenn die jetzt gekommen sind, dann kommen auch die anderen. Die Ernte ist jetzt da, sozusagen. Auch wenn wir noch gar nicht alles drin haben. Man kann es auch vergleichen wie mit einer Geburt. Und wir haben das bei einem unserer Söhne existenziell erfahren, wie knapp das werden kann. Da kam der Kopf nicht durch. Es ging einfach nicht weiter. Irgendwann dann plötzlich. Sodass uns nachher die Ärztin, die meine Frau dann noch behandelt hat, gesagt hat, da hat aber einer die Hand über dem Kleinen gehalten. Bevor der Kopf durch war, hätte es schief gehen können. Die Sauerstoffwerte sanken. Man weiß, dann nimmt das Gehirn Schaden. Ist aber der Kopf durch, dann kann man ihn versorgen. Dann ist alles klar. Dann wird auch der Rest durchkommen. Und so ist Christus als Kopf bereits schon auferstanden von den Toten, auferweckt worden von Gott. Der Rest wird auf jeden Fall kommen. Man kann es leugnen, man kann es aber nicht ändern. Und dieser Christus, der kehrt eben die Wirkung um. Durch die Sünde der ersten Menschen, des ersten Menschen, kam für alle der Tod. Die Trennung von Gott. Und zwar in Ewigkeit. Darum ging es immer schon. Nicht um das Abtreten aus dieser Welt. Und jetzt kommt durch Christus für alle das Leben. In Ewigkeit. Nicht nur in dieser Welt, aber es beginnt schon. Und es gibt folgende Reihenfolge bei der Auferstehung, sagt Paulus. Der Erste ist Christus, der ist als Kopf jetzt schon durch. Als Zweites, in einer zeitlich anderen Reihe, also in einer zeitlich anderen Zuordnung, in der Reihenfolge kommen die, die Christus gehören. Als Drittes kommen dann auch alle anderen wieder zeitlich versetzt. Dann kommt nämlich das Ende. Dann kommt das sogenannte Gericht, wo alle Gott Rechenschaft ablegen über ihr Leben. Vorher wird alles, was auf unserer Erde Herrschaft beansprucht, außer Kraft gesetzt werden. Noch ist das nicht der Fall. Nur Christus ist bisher durch. Aber er ist schon durch. Und alle werden auferweckt werden. Und werden dann die Früchte ernten, die wir im Leben gesät haben. Es ist keine christliche Auffassung, davon auszugehen, dass am Ende alle bei Gott sein werden. Man stelle sich das vor, da will ein Mensch gar nicht mit diesem Gott leben und wird aber von ihm dazu gezwungen. Nein, wer ohne den liebenden Gott leben will, der wird auch ohne Gott und ohne Liebe dann sein Dasein fristen. Wer sich aber mit seinem Leben an den Sohn Gottes hängt, indem uns die Liebe Gottes begegnet und zugänglich wird, der wird in Gottes Nähe und Liebe das ewige Leben erfahren. Und das ist schon voll im Gange. Denn Jesus ist schon auferweckt, er ist schon durch. Der Tod hat nicht das letzte Wort, egal wie es in unserem Leben aussieht. Darum geht es als zweites, der Tod ist schon besiegt. Ja, man muss das immer wieder nüchtern so sagen. Womit wir in dieser Welt konfrontiert sind, ist, der Tod ist das Ende des Lebens. Wir erleben es jetzt mit der Angst vor dem Coronavirus, der das Leben für viele früher beenden könnte, als es uns lieb ist. Er ist wie alle anderen Krankheiten ein Vorbote des Todes. So schildert es die Bibel mal an anderer Stelle oder Autoren der Bibel. Da ist vom sogenannten Tal des Todesschattens die Rede, durch das jemand wandert. Psalm 23, ein bekannter Psalm. Tal des Todes ist das Tal des Todesschattens. Der Tod wirft seinen Schatten. Wir können hier nichts machen ohne den Schatten des Todes. Wir haben das Leben, das Gott schenkt, das ewige Leben. Sobald ein Mensch sich Christus anvertraut, hat er das ewige Leben. Aber es ist noch leider vom Schatten des Todes belegt. Der Geschmack des Todes ist noch da, weil er in dieser vergänglichen Welt hängt. Dieses Leben ist wie der erste Tod, von dem die Bibel spricht, nämlich das Abtreten aus dieser Welt, ein Vorbild, ein Vorgeschmack auf das ewige, endgültige Leben, das dann nach der Auferstehung kommen soll. Und welche Variante davon wir erfahren, das hängt davon ab, wie wir in dieser Welt zu Gott stehen. Und wir leben immer in dieser Spannung. Der Kopf ist schon durch, die Auferstehung hat schon angefangen, aber noch ist sie für uns nicht da. Also ist noch nicht unsere alleinige Wirklichkeit. Wir haben das Leben mit Gott schon, wir können schon in diese tiefe, liebevolle Beziehung zu Gott eintauchen und darin unser Leben zur Entfaltung kommen lassen, so wie Gott es sich gedacht hat. Aber es ist noch beeinträchtigt. Wir haben den Himmel auf Erden nie ohne Erde in dieser Welt. Das Leben ist unwiderruflich auf dem Vormarsch und es wird kommen. Wir sehen es aber noch nicht in seiner ganzen Herrlichkeit. Deshalb spricht die Bibel von Hoffnung. Das ist nicht etwa etwas Unsicheres, so wie wir sagen, die Hoffnung stirbt zuletzt. Nein, diese Hoffnung stirbt nie. Denn sie ist die Wirklichkeit, die längst begonnen hat, die über unserem Leben steht und in die wir unser Leben mit reinhängen können. Wir sehen aber noch nicht, dass sie sich erfüllt. Nur der Glaube sieht es. Wo ein Mensch glaubt, wo er Gottes Wirklichkeit sich von Gott schenken und sagen lässt, da bekommt sie Einfluss auf dieses Leben schon jetzt. Man kann es vergleichen mit zwei Tagen des Zweiten Weltkriegs. Da gab es den V-Day, den Victory Day. Das war der Tag, an dem der Krieg beendet und das Sterben vorbei war. Allerdings, am 6. Juni 1944 landeten die Alliierten in der Normandie. Und damit war der Krieg gegen Deutschland gewonnen. Das war der sogenannte D-Day. Departure Day, Decision Day, also Tag der Entscheidung, Delivery Day, Tag der Befreiung. Es gibt verschiedene Ausschmückungen des Ds, des D. Der Krieg war entschieden, aber er war noch nicht zu Ende. Es starben auf beiden Seiten leider noch viele Menschen. Erst am Victory Day war der Krieg zu Ende. Und so ist es in 1. Korinther 15 vergleichbar beschrieben. Es wird der Tag kommen, an dem der Tod besiegt ist, an dem er keine Wirkung mehr hat. Bis dahin treibt er aber leider noch sein Unwesen, obwohl er schon durch den Tod von Jesus Christus und die Auferstehung von den Toten, die mit Christus schon begonnen hat, obwohl er schon besiegt ist. Der Tod ist schon bezwungen, aber er ist noch nicht abgeschafft. Er wird als letzter Feind vernichtet, schreibt Paulus. Unsere Welt trägt noch den Geschmack, den Geruch des Todes an sich, bis Gott sie neu macht. Der Tod ist das Ende aller Möglichkeiten eines Menschen und die totale und endgültige Einsamkeit. Davor haben wir Angst. Und diese Angst kann jetzt schon mit dem Blick auf Christus überwunden werden. Denn der Gott, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, für den gibt es kein Ende der Möglichkeiten. Der ist nie am Ende. Der kann immer. Und er kann auch in unserem Leben immer helfen und eingreifen. Er kann das auch da, wo wir den Eindruck haben, dass er es nicht tut. Er kann auch da immer helfen und eingreifen, wo er es anders macht, als wir uns gedacht haben oder als wir das für nötig halten. Damit können wir in dieser Welt kämpfen, aber wir sind nie mehr in einem Raum, in dem Gott unser Leben nicht in seiner Hand hat, sondern wir sind immer in Gottes Hand, immer in seiner Macht und deshalb kann uns nichts mehr etwas anhaben, auch der Tod nicht. Gottes Liebe ist die Kraft unseres Lebens. Sie ist der Grund, warum es uns überhaupt gibt. Und sie ist auch die Kraft, mit der wir unser Leben führen können. Und die können wir glauben, auch wenn es dunkel ist in unserem Leben und der Tod seinen Schatten wirft. Deshalb wird im Psalm 23, diesem berühmten Psalm, gebetet, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, also im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Das buchstabieren zu lernen, ist Aufgabe unseres Lebens. Dafür erleben wir, was wir erleben, damit wir das buchstabieren lernen. Wir können in dieser Zeit, wo der Tod noch sein Unwesen treibt, leider schon in der Freude und in der Liebe Gottes unser Leben führen. Denn Jesus wird wiederkommen. Und er will uns so gerne mitnehmen. Und da können wir alle anderen zu einladen. Komm doch auch mit in dieses herrliche Dasein bei dem liebenden Vater. Und wir brauchen uns keine Sorgen mehr um uns zu machen. Wir können alle Sorgen auf Christus werfen, der ja lebt, der sich besser Gesundheit erfreut. Und wir können schon jetzt davon sprechen, dass Gott der Sieger über den Tod ist. Auch wenn es vielleicht ganz anders aussehen sollte. Für die ersten Christen jedenfalls war jeder Tag ein bedeutungsvolles Ereignis. Ein Schritt, den sie geschafft haben, selbst wenn er vielleicht nicht besonders schön war heute. Aber jeder Tag hat sie einen Tag näher an die Vereinigung mit ihrem Herrn gebracht. Schon darüber haben sie sich gefreut. Und schon das war Grund zur Freude an jedem Tag. Die Hoffnung war für sie nicht ein Ersatz für das Glück, das man ja sonst auch erfahren könnte. Nein, die Hoffnung war die Erfahrung des Glücks für etwas, was erst noch kommt. Ich möchte schließen mit einer rührenden Geschichte von einem 9-Jährigen. Der ging in den Kindergottesdienst von 8-Jährigen. Und 8-Jährige können sehr grausam sein. Philipp war in seiner Gruppe nicht willkommen. Nicht nur, weil er älter war. Er war anders. Das stört ja oft. Denn er wies das Down-Syndrom auf. Mit seinen offensichtlichen Merkmalen. Die charakteristische Gesichts- und Augenform, verlangsamtes Reaktionsvermögen, verschiedene Symptome von Entwicklungsstörungen. An einem Sonntag nach Ostern brachte der Sonntagsschulmitarbeiter, also der Gottesdienstmitarbeiter, ein paar Plastikeier mit, die sich in der Mitte öffnen ließen. Jedes Kind bekam eins dieser Eier. An diesem wunderschönen Frühlingstag sollten die Kinder nach draußen gehen und jedes für sich Symbole für neues Leben suchen und in diese Eier legen. Dann sollten die Kinder zurückkommen, ihre Eier öffnen und den anderen ihr Symbol für neues Leben erklären. Die Kinder machten sich mit großer Begeisterung an die Arbeit. Jeder sammelte etwas. Nach erfüllter Aufgabe scharten sie sich nun um den Mitarbeiter und legten die Reihe auf den Tisch. Und er begann, sie eins nach dem anderen zu öffnen. Ein Kind hatte eine Blume gefunden. Und alle freuten sich über dieses schöne Symbol für neues Leben. In einem anderen Ei befanden sich ein Schmetterling. Wunderschön, sagten die Mädchen. Und einem 8-Jährigen fällt es schwer, wunderschön zu sagen. Im nächsten Ei lag ein Stein. Einige lachten. Das ist doch verrückt, sagte einer. Wie kann ein Stein Symbol für neues Leben sein? Sofort meldete sich ein kleiner Junge zu Wort und sagte, das gehört mir. Ich wusste, dass alle anderen Blumen, Blätter, Schmetterlinge und so etwas suchen würden. Darum habe ich einen Stein hineingetan, um etwas anderes zu haben. Und da öffnete der Lehrer, der Sonntagsschullehrer, der Gottesdienstmitarbeiter das letzte Ei. Das war ganz leer. Das ist nicht fair, beschwerte sich jemand. Das ist aber blöd, sagte ein anderes Kind. Der Mitarbeiter spürte, wie jemand an seinem Hemd zupfte. Es war Philipp. Er sah zu ihm auf und sagte, das gehört mir. Ich habe das extra gemacht. Ich habe neues Leben, weil das Grab leer ist. Von diesem Tag an gehörte Philipp zur Gruppe. Die anderen Kinder hießen ihn willkommen. Das, was ihn anders machte, wurde nie wieder erwähnt. Philipps Familie wusste, dass ihm kein langes Leben beschieden sein würde. Zu vieles stimmte mit seinem kleinen Körper nicht. In diesem Sommer bekam Philipp eine Infektion und starb. Am Tag seiner Beerdigung wurden die 8-jährigen Jungen und Mädchen mit der Realität des Todes konfrontiert. Und sie zogen am Sarg vorbei, ohne Blumen. 9 Kinder legten zusammen mit ihrem Gottesdienstmitarbeiter eine Liebesgabe auf den Sarg ihres Freundes. Ein leeres Ei. Und es war, als hörten sie noch einmal, wie der Junge damals sagte, ich habe neues Leben, weil das Grab leer ist. Deshalb frohe Ostern. Amen.